Du bewegst dich den ganzen Tag. Warum dein Körper trotzdem leidet? Warum körperliche Arbeit nicht automatisch Training ist? Und was bei Essen, Kraft und Regeneration wirklich hilft? Ein Artikel von Raphael Ernst, hier als Audiofassung. Ich habe mehr als 10 Jahre im Einzelhandel gearbeitet, einen großen Teil davon im Elektronikverkauf. Wer sich diesen Alltag als gemütliches Stehen hinter einer Kasse vorstellt, unterschätzt ihn. Ich stand und ging fast den ganzen Arbeitstag. Ich trug Geräte durch den Laden, in den früheren Jahren auch Röhrenfernseher, die sich anfühlten, als hätte jemand Beton in ein Gehäuse gegossen. An Liefertagen kamen Paletten und vollbeladene Transportwagen an, die ausgepackt, geprüft und verräumt werden mussten, während parallel Kundschaft im Laden stand und bedient werden wollte. In einer Filiale am Zürcher Hauptbahnhof waren wir an Wochenenden teilweise nur zu zweit. Mittagspause hieß dann oft fliegender Mittag. Im Stehen ein Sandwich aus dem Supermarkt oder ein schneller Burger, danach zurück auf die Fläche. Wenn jemand krank wurde, wurden Schichten länger. Oder es kamen zusätzliche dazu. Man funktioniert. Das ist keine Klage. Es war über weite Strecken ein guter Job. Aber am Abend meldete sich der Körper, vor allem der untere Rücken und die Knie. Es gab Phasen, in denen ich nach der Arbeit gebeugt ging und Treppen ungern nahm. Das Merkwürdige daran, ich hatte mich bewegt, sehr viel sogar. Trotzdem war mein Körper abends nicht trainiert. Er war häufig einfach leer und gereizt. Deutlich besser wurde es erst Jahre später. Und zwar nicht durch noch mehr Bewegung, sondern durch kontrolliertes Krafttraining, das langsam und planvoll aufgebaut wurde. Warum ich das erzähle? Wegen einer Nachricht. Eine Leserin aus der ländlichen Post- und Paketzustellung beschrieb mir ihren Arbeitstag. Treppen, unebene Wege, sehr häufiges Ein- und Aussteigen. Schwere Pakete und Pausen, die sich kaum planen lassen. Ihre Fragen waren konkret. Was soll ich essen, wenn ich nie weiß, wann ich dazukomme? Soll ich nach so einem Tag zusätzlich trainieren? Und warum bin ich trotz all der Bewegung so erschöpft? Beim Lesen wurde mir etwas unangenehm klar. Mein Buch richtet sich an funktionierende Erwachsene mit Job, Familie, Stress und wenig Zeit. Aber viele Beispiele darin gehen stillschweigend davon aus, dass dieser Job im Sitzen stattfindet. Nach rund 15 Jahren in bürogeprägten Rollen war die Realität körperlicher Arbeit beim Schreiben nicht mehr präsent genug. Dieser Artikel ist der Versuch, diese Lücke ehrlich zu schließen. Für alle, die zustellen, pflegen, verkaufen, kochen, reinigen, bauen, fahren oder retten. Die Kernthese dieses Artikels lautet: Körperliche Arbeit zählt als Belastung. Sie ist aber nicht automatisch das Training, die Versorgung oder die Erholung, die dein Körper braucht. Der blinde Fleck vieler Gesundheitsratgeber. Die meisten Gesundheitsratschläge haben einen unsichtbaren Ausgangspunkt. Einen Menschen, der zu viel sitzt. Geh öfter zu Fuß, nimm die Treppe, steh jede Stunde einmal auf. Für Büroarbeit sind das brauchbare Hebel. Für eine Zustellerin, die ohnehin den ganzen Tag geht, Treppen steigt und Pakete hebt, sind sie fast schon zynisch. Sie bewegt sich bereits. Ihr Problem ist nicht zu wenig Aktivität. Ihr Problem ist, dass kaum ein Ratgeber einrechnet, was sie den ganzen Tag schon leistet. Genau hier entsteht der Denkfehler, um den es in diesem Artikel geht. Für einen Sitzberuf kann mehr Bewegung der erste und beste Hebel sein. Für eine Zustellerin, eine Pflegekraft oder einen Handwerker kann derselbe Rat die vorhandene Überlastung schlicht ignorieren. Ein Ratschlag, der den Ausgangszustand nicht kennt, ist keine Empfehlung. Er ist ein Zufallstreffer. Das Muster zieht sich durch viele Themen. Schrittziele, Stehschreibtische, Bewegungssnacks, die Warnung vor dem vielen Sitzen, All das adressiert ein Problem, das du nicht hast. Deine Fragen sind andere. Wie komme ich durch eine Schicht, ohne dass der Rücken am Abend regiert? Was esse ich, wenn die Pause zerfällt? Und woher nehme ich Energie für irgendetwas nach Feierabend? Dazu gehört auch eine unbequeme Selbstkorrektur. Wenn du mein Buch gelesen hast und körperlich arbeitest, hast du dich an manchen Stellen vermutlich nicht gemeint gefühlt. Das war ein blinder Fleck. Dieser Artikel beginnt, ihn zu korrigieren. Arbeitsbewegung, Training und Regeneration sind drei verschiedene Dinge. Um den Widerspruch aufzulösen, hilft eine saubere Trennung von drei Begriffen, die im Alltag ständig vermischt werden. Bewegung ist erst einmal alles, was Muskeln benutzt und Energie verbraucht. Gehen, heben, schieben, Treppensteigen. In diesem Sinn bewegst du dich tatsächlich den ganzen Tag. Arbeitsbelastung ist Bewegung plus Bedingungen, die du dir nicht aussuchst. Dauer, Lastgewicht, Wiederholung, Zeitdruck, Hitze oder Kälte, unebener Boden, ungünstige Körperpositionen und vor allem wenig Kontrolle darüber, wann etwas passiert und wann Pause ist. Dieselbe Bewegung fühlt sich anders an, wenn sie fremdbestimmt ist und 8 bis 10 Stunden dauert. Training ist etwas Drittes. Geplant, dosiert, mit Steigerung und eingebauter Erholung, auf eine Anpassung ausgelegt. Training will dich stärker, belastbarer oder ausdauernder machen und gibt dem Körper die Pause, in der diese Anpassung überhaupt stattfinden kann. Eine Zustelltour oder eine Schicht auf der Fläche trainiert durchaus etwas. Gehvolumen, lokale Ausdauer, Griffkraft, Routine im Umgang mit Lasten. Sie trainiert aber nicht automatisch das, was dich langfristig schützt. Kontrollierte Kraft in beiden Körperhälften. Bewegungsvielfalt, eine solide Grundfitness von Herz und Kreislauf. Wer täglich dieselben Bewegungen unter Zeitdruck wiederholt, kann gleichzeitig sehr aktiv und in wichtigen Fähigkeiten untertrainiert sein. Viele Schritte sind nicht automatisch ein ausgewogenes Training. Und Regeneration ist die dritte Säule, die im Arbeitsalltag am häufigsten fehlt. Die Phase, in der der Körper das Geleistete verarbeitet. Arbeit liefert viel Belastung, wenig gezielte Anpassung und oft zu wenig Erholung. Das ist die Kurzformel dieses Artikels, das Physical Activity Paradox, ohne Schlagzeile. Für diesen Widerspruch gibt es in der Forschung einen Namen. Das Physical Activity Paradox. Gemeint ist ein wiederkehrendes Muster in großen Beobachtungsstudien. Bewegung in der Freizeit ist ziemlich konsistent mit besserer Gesundheit und niedrigerer Sterblichkeit verbunden. Hohe körperliche Aktivität im Beruf zeigt dagegen je nach Studie neutrale oder sogar ungünstige Zusammenhänge. Als Erklärung werden mehrere Unterschiede vorgeschlagen, die plausibel sind. Berufliche Aktivität ist oft zu lang und zu monoton, um wie Training zu wirken. Sie hält Herzfrequenz und Blutdruck über viele Stunden erhöht, statt kurze Reize mit Erholung zu setzen. Sie enthält statische Haltungen und Lasten in ungünstigen Positionen. Und sie lässt wenig Kontrolle über Tempo und Pausen. Dieses Muster ist ernst zu nehmen. Es ist aber kein Naturgesetz und es taugt nicht für die Schlagzeile "Körperliche Arbeit macht krank". Die Gegenargumente gehören dazu. Viele dieser Studien beruhen auf Selbstauskunft. Menschen mit körperlich harten Jobs unterscheiden sich im Durchschnitt auch bei Einkommen, Rauchen, Schichtarbeit und Zugang zu Gesundheitsversorgung. Dazu kommt ein Auswahleffekt, den Fachleute Healthy Worker-Effekt nennen. Wer schwere Arbeit über Jahre durchhält, ist tendenziell gesünder als der Durchschnitt, während Menschen mit Beschwerden das Feld früher verlassen. Auch das verzerrt die Bilder, die solche Studien zeichnen. In einer großen chinesischen Kohorte verschwand das erhöhte Sterberisiko manueller Arbeit weitgehend, sobald soziale Lage und Lebensstil eingerechnet wurden. Eine Meta-Analyse zur kardiovaskulären Sterblichkeit fand insgesamt keinen eindeutigen Zusammenhang. Und die große Individualdaten-Meta-Analyse von 2024 stützt vor allem die differenzierte Lesart. Freizeitaktivität schützt zuverlässig. Hohe Arbeitsaktivität bietet keinen vergleichbaren Schutz, schadet aber auch nicht pauschal jedem. Für dich heißt das, deine Arbeit ist weder wertlos noch automatisch gesund. Sie ist Belastung, deren Wirkung stark davon abhängt, wie sie gestaltet ist, wie viel Kapazität du an diesem Tag mitbringst und was danach kommt. Die nützliche Frage lautet deshalb nicht, wie viele Schritte waren es, sondern wie sah die Belastung aus, wer hat sie kontrolliert und was kam danach? Belastung ist nur die halbe Gleichung. Das nützlichste Denkmodell dieses Artikels passt in einen Satz. Beschwerderisiko entsteht, wenn die wiederholte Anforderung dauerhaft über der aktuell verfügbaren Kapazität liegt und die Erholung nicht ausreicht. Eine Aufgabe ist nie abstrakt, leicht oder schwer. Ihre Wirkung hängt davon ab, wie groß deine Kapazität an genau diesem Tag ist. Und diese Kapazität ist keine feste Größe. Sie besteht aus Kraft und Ausdauer, aber auch aus Schlaf, Energieversorgung, Gesundheit, Erfahrung und psychischen Reserven. Nach einer kurzen Nacht mit leerem Magen, bei Hitze oder nach Tagen mit Personalausfall ist dieselbe Tour eine andere Tour. Auch die Belastungsseite ist mehr als Kilogramm. Ein schweres Paket, einmal körpernah und in Ruhe gehoben, ist etwas anderes als viele mittelgroße Pakete aus ungünstiger Position, mit Drehung unter Zeitdruck über 10 Stunden. Hebelarm, Wiederholung, Tempo, Standfläche, Temperatur und Überraschungen zählen mit. Deshalb greift die Frage, was darf man maximal heben, zu kurz. Entscheidender ist das Verhältnis über den ganzen Tag und die ganze Woche. Und deshalb kann sich ein Arbeitstag, den du vor 5 Jahren gut weggesteckt hast, heute anders anfühlen, ohne dass du schwächer geworden sein musst. Vielleicht hat sich nur das Verhältnis verschoben. Mehr Last, weniger Erholung, weniger Versorgung. Merk dir diesen Satz. Dein Beruf zählt zur Gesamtbelastung. Er verschwindet nicht aus der Rechnung, nur weil er auf keinem Trainingsplan steht. Warum der Körper trotz vieler Schritte schmerzen kann. Wenn Bewegung pauschal gesund wäre, dürfte es in Zustellung, Pflege, Logistik, Handel, Gastronomie, Reinigung und Bau kaum Beschwerden geben. Die Studienlage zeigt das Gegenteil. Untersuchungen an Postbeschäftigten finden gehäuft Beschwerden an Schultern, Händen, unterem Rücken und Knien. Eine französische Studie an Zustellenden mit leichten Lieferfahrzeugen verband schwere Lasten und hohe körperliche Anforderungen mit Rückenschmerz, lange ländliche Touren mit Beschwerden an Armen und Schultern. Berufsübergreifend ist langes Stehen über etwa 4 Stunden pro Tag mit mehr Beschwerden im unteren Rücken verbunden. Wichtig ist, wie diese Beschwerden entstehen. Fast nie aus einer einzigen Ursache. Es ist das Zusammenspiel aus Wiederholung, Asymmetrie, Drehung unter Last, großer Reichweite, Vibration im Fahrzeug, häufigem Ein- und Aussteigen, unebenem Boden, Zeitdruck, schlechtem Schlaf und fehlender Erholung. Deswegen ist die beliebte Erklärung, dein Core ist zu schwach, als Universalursache nicht seriös. Ein einzelner Muskel erklärt so ein Muster nicht und ein einzelnes Übungsprogramm löst es selten allein. 2 Muster verdienen einen eigenen Blick, weil sie in körperlich fordernden Berufen so verbreitet sind. Das erste ist Einseitigkeit. Die Tasche immer auf derselben Schulter. Das Abstützen immer mit demselben Arm. Das Aussteigen immer über dasselbe Bein. Der Körper toleriert Asymmetrie erstaunlich lange, aber sie verteilt die Last nicht fair. Das zweite ist die Ermüdung selbst. Am Ende einer langen Schicht wird die Bewegungskontrolle schlechter. Genau dann, wenn noch die letzten schweren Pakete warten. Beides sind keine Charakterfragen, sondern Konstruktionsmerkmale des Arbeitstags. Genauso wichtig ist die Gegenrichtung. Schmerz bedeutet nicht automatisch Schaden. Ein müder, gereizter Rücken nach einem harten Tag ist zunächst ein Signal über das Verhältnis von Belastung und Kapazität. Aufmerksam solltest du werden, wenn Beschwerden über Wochen zunehmen, ins Bein oder in den Arm ausstrahlen, nachts deutlich schlimmer werden oder deine Funktion spürbar einschränken. Das gehört fachlich abgeklärt, nicht weggearbeitet. Essen während der Arbeit ist Versorgung, nicht nur Kalorienkontrolle. Die meisten Ernährungsratschläge behandeln Essen als Frage der Gewichtskontrolle. Wer körperlich arbeitet, braucht eine andere Perspektive. Essen während der Schicht ist Versorgung. Es ist der Treibstoff, mit dem du die zweite Tageshälfte bestreitest, konzentriert Auto fährst, sauber hebst und am Abend nicht völlig leer ankommst. Das erklärt auch ein Phänomen, das viele kennen und fälschlich als Charakterschwäche verbuchen. Den großen Hunger am Abend. Wer tagsüber kaum isst, weil keine echte Pause möglich war, holt abends nach. Das ist kein Disziplinproblem, sondern ein vorhersehbarer Systemeffekt. Die Forschung zu Schichtarbeit zeigt genau dieses Muster. Ausgelassene Mahlzeiten, Essen zu unüblichen Zeiten, mehr Snacks nebenbei. Nicht, weil diese Menschen schlechter entscheiden, sondern weil ihre Arbeitsumgebung anderes Essen kaum zulässt. Drei Grundsätze helfen mehr als jede Diätregel. Erstens, Protein plus nutzbare Energie. Protein ist wichtig für Muskulatur und Sättigung, aber es ist kein Alleinversorger. Wer 8 bis 10 Stunden geht, hebt und trägt, braucht auch Kohlenhydrate und ausreichend Gesamtenergie. Brot, Wraps, Haferflocken, Reis, Kartoffeln und Obst sind für körperlich Arbeitende keine unnötigen Extras, sondern Treibstoff. Eine proteinreiche, aber insgesamt zu kleine Versorgung verhindert den Abendhunger nicht zuverlässig. Zweitens, Portionen, die zum Arbeitstag passen. Viele berichten, dass eine große Mahlzeit mitten in der körperlichen Arbeit träge macht oder auf den Magen schlägt. 2 kleinere Einheiten statt einer großen können dann besser funktionieren. Gerade wenn Pausen kurz und unplanbar sind. Ehrlich eingeordnet, das ist ein praktischer Test, keine bewiesene metabolische Überlegenheit. Probiere es an mehreren vergleichbaren Arbeitstagen aus und beobachte Energie, Verdauung und Abendhunger. Behalte, was funktioniert. Drittens, ein Shake ist ein Baustein, keine automatische Mahlzeit. Er kann eine Brücke sein, wenn feste Nahrung gerade nicht machbar ist. Er ersetzt aber keine vollständige Versorgung, wenn Gesamtenergie und Kohlenhydrate fehlen. Shake plus Banane und Brot ist eine andere Aussage als Shake allein. Und das Trinken gehört in dieselbe Rechnung. Eine gefüllte Flasche ab Tourstart, in Reichweite statt im Kofferraum. Dazu regelmäßige kleine Mengen statt großem Nachholen am Abend. Bei Hitze steigt der Bedarf deutlich und Durst ist dann kein zuverlässiger Taktgeber. Auch hier gilt die strukturelle Seite. Zugang zu Wasser und die reale Möglichkeit, es zu nutzen, sind eine Frage der Arbeitsorganisation, nicht der Disziplin. Plan A, Plan B und Plan C für reale Arbeitstage. Wenn die Pause jederzeit abbrechen kann, ist ein perfektes Mittagessen kein System. Du brauchst eine Versorgung, die auch in 5 Minuten funktioniert. Im MNF-System heißt das, Plan A ist vorbereitet. Plan B liegt bereit. Plan C ist ein fester Kaufdefault. Plan A, vorbereitet und gekühlt. Zwei einfache Module aus Protein plus nutzbarer Energie, am Vorabend oder morgens in wenigen Minuten gepackt. Zum Beispiel ein Wrap oder Brot mit Ei, Käse, Hähnchen, Thunfisch oder Hummus, dazu eine Banane. Oder Naturjoghurt mit Haferflocken und Obst, dazu ein Brötchen. Zwei kleine Boxen, statt einer großen, damit du auch zwei kurze Fenster nutzen kannst. Kein Sonntags-Meal-Prep nötig. Doppelte Abendportion, Kochen oder ein Brot belegen reicht. Plan B. In 5 Minuten zusammengestellt. Für Tage, an denen nichts vorbereitet ist. Brot oder Wrap plus eine schnelle Proteinquelle. Wie Skyr, Hüttenkäse, vorgekochte Eier oder ein Thunfischbeutel. Dazu Obst oder Joghurt. Plan B kann auch dauerhaft als haltbare Reserve in Tasche, Spind oder Fahrzeug liegen. Nüsse, Cracker, ein geeigneter Riegel, eine ungeöffnete haltbare Portion. Regelmäßig rotieren. Plan C, der feste Kaufdefault. Wenn du unterwegs kaufen musst, entscheide nicht täglich neu. Lege eine Standardkombination fest, die es in fast jedem Supermarkt, jeder Bäckerei und jeder Tankstelle gibt. Ein belegtes Brötchen oder Sandwich, dazu ein Naturjoghurt oder ein Milch- oder Sojadrink, dazu ein Stück Obst. Eine Kombination, die gut genug ist, verhindert, dass die einzige echte Mahlzeit erst am Abend stattfindet. Zwei Sicherheitsthemen gehören dazu, weil sie in mobilen Berufen real sind. Verderbliches Essen braucht eine Kühlkette, eine isolierte Tasche, 2 gefrorene Kühlelemente, das Essen bereits gut gekühlt eingepackt, die Tasche aus der Sonne. Als konservative Faustregel gelten maximal 2 Stunden ungekühlt, bei großer Hitze deutlich weniger. Und das Fahrzeuginnere wird schnell heißer als die Luft draußen. Und wasche dir vor dem Essen, wenn irgend möglich, die Hände mit Wasser und Seife. Ein Handdesinfektionsmittel ist ein Fallback für unterwegs, kein vollwertiger Ersatz. Iss nicht während der Fahrt. 3 Minuten am Straßenrand sind keine verlorene Zeit, sie sind die Pause. Krafttraining als Ergänzung, nicht als Zusatzbestrafung. Jetzt zur Frage, die sich viele körperlich Arbeitende stellen: Soll ich nach so einem Tag wirklich noch trainieren? Die ehrliche Antwort beginnt mit einer Entlastung. Es geht nicht darum, nach der Schicht noch ein Fitnessprogramm abzuarbeiten, um endlich genug zu leisten. Du leistest bereits viel. Es geht darum, gezielt die Fähigkeiten aufzubauen, die deine Arbeit eben nicht trainiert. Kontrollierte Kraft, Symmetrie, stabile Hüften und Knie, einen belastbaren Rücken, Griffkraft, Gleichgewicht. Mehr Kapazität bedeutet, dass dieselbe Tour einen kleineren Anteil deiner Reserve verbraucht. Das ist der ganze Zweck. Die Studienlage zu strukturiertem Krafttraining ist allgemein gut. Es verbessert Kraft und Funktion und kann bei vielen chronischen Beschwerden, etwa im unteren Rücken, Schmerz und Einschränkung im Mittel reduzieren. Direkt an Zustellerinnen oder Verkäufern wurde die genaue Dosis allerdings kaum untersucht. Deshalb bekommst du hier keinen Plan, sondern Prinzipien. Ein realistischer Einstieg sind 1 bis 2 kurze Einheiten pro Woche, etwa 20 bis 35 Minuten. Eine Einheit ist besser als keine. Sinnvoll ist ein Baukasten aus grundlegenden Bewegungsmustern. Eine Kniebeuge-Variante oder kontrolliertes Aufstehen. Eine Hüftbeuge oder kontrolliertes Heben. Ein Zug wie Rudern. Ein Druck wie Stützen. Getragenes Gewicht für den Griff. Dazu Waden und Gleichgewicht. Technisch sauber, mit deutlicher Reserve, ohne regelmäßiges Muskelversagen. Gesteigert wird erst, wenn Arbeit und Erholung stabil sind. Wann diese Einheiten liegen, darf pragmatisch entschieden werden. Für manche funktioniert ein freier Tag am besten. Für andere ein kurzes Training vor der Schicht, wenn der Körper noch frisch ist. Für Dritte der frühe Abend mit genügend Abstand zum Schlafen. Es gibt keinen heiligen Zeitpunkt. Es gibt nur den Zeitpunkt, der sich in deiner Woche wiederholen lässt. Regelmäßigkeit schlägt Optimierung. Der wichtigste Grundsatz: Deine Arbeitswoche zählt zur Trainingslast. Ein Trainingsplan, der so tut, als beginne deine Belastungsbilanz erst im Fitnessstudio, ist für dich falsch gebaut. In schweren Wochen, bei Personalausfall, Hitze oder Paketspitzen, ist die reduzierte Version kein Versagen, sondern die richtige Dosis. Weniger Sätze, weniger Last, eine kurze Erhaltungseinheit. Und nach manchen Tagen ist die beste Trainingsentscheidung, nicht zu trainieren. Zwei Grenzen gehören dazu. Krafttraining kann Kapazität aufbauen, aber es kann eine schlechte Arbeitsgestaltung nicht wegtrainieren. Und es ist kein Heilverfahren. Bei anhaltenden oder zunehmenden Beschwerden ersetzt es keine fachliche Abklärung. Regeneration beginnt nicht bei den Gadgets. Wenn von Erholung die Rede ist, denken viele zuerst an Faszienrollen, Massagepistolen und Eisbäder. Die ehrliche Reihenfolge ist unspektakulärer. An erster Stelle steht Schlaf. Genug Zeit zwischen den Schichten und eine reale Chance, sie auch zum Schlafen zu nutzen. An zweiter Stelle die Versorgung, also genau das Essen und Trinken, über das wir gerade gesprochen haben. An dritter Stelle echte Pausen während der Arbeit. Schon kurze Unterbrechungen können Ermüdung etwas abfedern, aber sie ersetzen keine richtige Pause. Und eine Pause auf dem Papier ersetzt keine Pause in der Realität. An vierter Stelle der Übergang nach der Arbeit. Arbeitskleidung wechseln, ein paar Minuten ruhig sitzen oder langsam gehen, den Kopf aus dem Schichtmodus holen. Das psychologische Abschalten ist ein eigener, unterschätzter Erholungsfaktor. Ein Wort zu den Rahmenbedingungen, die viele Dienstpläne setzen. Frühe Starts, wechselnde Dienste und kurze Wenden zwischen zwei Schichten verkleinern das Schlaffenster, bevor der Abend überhaupt beginnt. Wer nur wenige Stunden zwischen Feierabend und Wecker hat, verliert den Kampf nicht an mangelnder Schlafhygiene. Umso wichtiger wird das, was sich schützen lässt. Ein möglichst konstantes Zu-Bett-Gehen an vergleichbaren Tagen, ein dunkles, kühles Schlafzimmer und die Entscheidung, die letzte halbe Stunde nicht an den Bildschirm zu geben. Erst danach kommen die Komfortwerkzeuge. Wärme, Massage, sanfte Mobilität oder hochgelegte Beine dürfen sich gut anfühlen und das ist ein legitimer Nutzen. Aber fühlt sich gut an, ist nicht dasselbe wie repariert Gewebe oder verhindert Überlastung. Kein Gadget kompensiert zu wenig Schlaf, fehlende Pausen oder eine chronisch überladene Tour. Die Arbeitslastampel. Damit das Ganze im Alltag steuerbar wird, hilft ein einfaches Instrument. Eine Ampel für deinen Arbeitstag. Sie ist kein medizinischer Test, sondern eine Selbstbeobachtung mit drei Zuständen. Im Artikel auf der Website findest du sie auch als interaktives Element. Hier die drei Zustände zum Mitdenken. Grün heißt normale Müdigkeit. Beschwerden stabil. Schlaf akzeptabel. Heute läuft das normale Programm. Die geplante Trainingseinheit ist sinnvoll. Die Versorgung läuft nach Plan A. Gelb heißt deutlich schwererer Tag als üblich. Schlechter Schlaf. Beschwerden leicht erhöht. Heute wird angepasst, nicht durchgezogen. Training deutlich verkürzen oder auf eine leichte Erhaltungseinheit wechseln. Essen und Trinken bewusst absichern. Eher Plan B als gar nichts. Früher ins Bett ist heute die wichtigste Maßnahme. Rot heißt ungewöhnliche Erschöpfung. Deutlicher Funktionsverlust. Zunehmender oder ausstrahlender Schmerz, Krankheit oder neue neurologische Zeichen wie Taubheit oder Schwäche. Heute ist kein Tag für Trainingsheldengeschichten. Belastung reduzieren, Erholung priorisieren und bei Warnzeichen fachlich abklären lassen. Rot zu erkennen ist keine Schwäche. Es ist die Kompetenz, auf die es in einem langen Arbeitsleben ankommt. Der Nutzen entsteht über die Zeit. Wer eine Woche lang abends kurz notiert, welche Farbe der Tag hatte und was ihn schwer gemacht hat, sieht Muster. Bestimmte Touren, bestimmte Schichtfolgen, Pausenausfälle. Diese Muster sind auch die Grundlage für Gespräche, zu denen wir gleich kommen. Frauen, Perimenopause und schwere Arbeit. Die Leserin, deren Nachricht diesen Artikel ausgelöst hat, stellte auch die Frage nach den Wechseljahren. Sie verdient eine kurze, ehrliche Einordnung. Perimenopause und Menopause können die Kapazitätsseite der Gleichung real verändern. Schlafstörungen verschlechtern die Erholung. Hitzewallungen machen warme Fahrzeuge, Schutzkleidung und körperliche Spitzen schwerer erträglich. Muskel- und Gelenkbeschwerden treten in dieser Phase häufiger auf. Wer das erlebt, bildet sich das nicht ein und es ist sinnvoll, Arbeitsbelastung und Erholung in dieser Phase bewusster zu steuern. Auch der Arbeitsplatz kann helfen, etwa mit kühleren Pausenorten, Trinkzugang und planbaren Kurzpausen. Genauso wichtig ist die Gegenrichtung. Die Menopause ist keine Universaldiagnose. Nicht jede Erschöpfung und nicht jeder Rückenschmerz in dieser Lebensphase ist hormonell erklärt. Arbeitslast, Schlaf, andere Erkrankungen und psychosoziale Faktoren bleiben relevant und gehören bei anhaltenden Beschwerden individuell abgeklärt. Dieses Thema verdient einen eigenen Artikel. Hier soll nur klar sein, es gehört in die Rechnung, aber es ersetzt sie nicht. Was du beeinflussen kannst und was nicht allein dir gehört. Bis hierhin klang vieles nach Selbstmanagement. Deshalb muss der nächste Punkt genauso deutlich sein. Individuelle Tipps ersetzen keine faire Arbeitsorganisation. Im Arbeitsschutz gibt es eine klare Rangfolge der Prävention. Zuerst wird die Gefährdung vermieden oder reduziert. Realistische Touren, begrenzte Lasten, ausreichend Personal. Dann kommen technische Hilfen und gute Gestaltung. Hilfsmittel, Ladehöhen, Fahrzeugergonomie. Dann die Organisation, echte Pausen mit Ablösung, faire Schichtplanung, Zugang zu Wasser, Toiletten und Waschmöglichkeiten, Schutz vor Hitze und Kälte. Erst danach folgen Unterweisung und individuelle Maßnahmen. Ein Rückenkurs ist Stufe 4, nicht Stufe 1. Eine Kühltasche löst keinen systematisch überladenen Arbeitstag. Praktisch lassen sich drei Ebenen unterscheiden. Selbst beeinflussbar. Deine Versorgung mit Plan A, B und C. Deine Schlafroutine. 1 bis 2 kleine Krafteinheiten. Die Arbeitslastampel. Der Übergang nach der Arbeit. Gemeinsam beeinflussbar. Pausenabsprachen im Team. Gegenseitige Ablösung. Das Ansprechen wiederkehrender Überlastung. Dokumentation von Lastspitzen und Pausenausfällen, Gespräche mit Vorgesetzten, Arbeitsmedizin, Physiotherapie oder Interessenvertretung. Deine Ampelnotizen aus der letzten Woche sind hier mehr wert als jedes vage Gefühl. Und die Arbeitgeberaufgabe, Personalbesetzung, Touren- und Schichtplanung, Lastbegrenzung und Hilfsmittel, Fahrzeug- und Arbeitsplatzergonomie, tatsächlich nehmbare Pausen, Hitze- und Kälteschutz, Gefährdungsbeurteilung. Das ist keine Kür, sondern Pflicht. Diese dritte Ebene ist keine Ausrede, die erste keine Schuldzuweisung. Beide gelten gleichzeitig. Du darfst dein eigenes System verbessern und zugleich benennen, dass manche Probleme nicht deine sind. Wer beides vermischt, verliert an beiden Enden. Dein System für die nächste Woche. Kein Programm mit 30 Punkten. 4 kleine Tests, die in eine normale Arbeitswoche passen. Erstens, finde deinen größten Versorgungsengpass. Ein Tag, eine Tour, eine Schicht, an der du regelmäßig zu wenig isst oder trinkst. Nur beobachten und benennen. Zweitens, packe einen Plan B ein. Eine haltbare Reserve in Tasche, Spind oder Fahrzeug. Dazu ein fester Kaufdefault für den Notfall. Einmal entscheiden, nicht täglich. Drittens, führe 7 Tage die Arbeitslastampel. Jeden Abend eine Farbe und ein Stichwort. Warum? Mehr nicht. Viertens, passe das Training einmal bewusst an den Arbeitstag an. Nach einem gelben Tag die kurze Version, nach einem grünen Tag die geplante. Spüre den Unterschied zwischen Anpassung und Ausrede. Anpassung hat einen Plan für morgen. Wenn du nur eines davon umsetzt, nimm den Plan B. Er ist der kleinste Schritt mit der größten Wirkung an schlechten Tagen. Nicht mehr leisten, besser versorgen. Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft dieses Artikels, gerade weil sie unspektakulär ist. Wenn du körperlich arbeitest, ist dein Problem selten, dass du zu wenig leistest. Du leistest jeden Tag. Die Aufgabe ist eine andere. Das eigene System so zu bauen, dass die vorhandene Leistung den Körper nicht auffrisst. Versorgung, die auch an chaotischen Tagen funktioniert. Kraft, die gezielt aufbaut, was die Arbeit nicht trainiert. Erholung, die ihren Namen verdient. Und die Klarheit, strukturelle Probleme dorthin zu geben, wo sie hingehören. Ich hätte diesen Artikel vor Jahren selbst gebraucht. Damals. Gebeugt. Auf dem Heimweg vom Laden. Falls du heute an diesem Punkt stehst, fang mit dem kleinsten Schritt an. Der Rest ist System, nicht Willenskraft. Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und ersetzt keine medizinische oder physiotherapeutische Beratung. Lass Beschwerden fachlich abklären, wenn sie anhalten, zunehmen oder deine Funktion einschränken. Rasch abklärungsbedürftig sind unter anderem neue Lähmungs- oder Taubheitszeichen, Störungen von Blase oder Darm zusammen mit Rückenbeschwerden, relevante Verletzungen, Brustschmerz, Atemnot, Ohnmacht, Zeichen eines Hitzschlags oder ein schmerzhaft geschwollenes Bein. Alle Studien und Quellen zu diesem Artikel findest du auf kopfessenbewegung.de. Dort steht auch die interaktive Arbeitslastampel. Und wenn du Gesundheit nicht als weitere Aufgabe, sondern als System verstehen willst, das Buch Kopf, Essen, Bewegung findest du jetzt im Buchhandel.